Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, jetzt geht's. Prima, okay. Ja, Zeit nehmen, vielfältig kommunizieren, das ist gut und bereichernd für Beziehungen und das ist auch gut und bereichernd für unsere Beziehung mit Gott. Da haben wir bei meiner letzten Predigt über die Themenreihe Beziehung mit Gott aufgehört und genau da setzen wir jetzt heute wieder ein, vielfältig Beziehung pflegen mit Gott. Diesmal geht es um den Aspekt vielfältige Sinne, etwas für alle Sinne, unsere Beziehung mit Gott. Dazu gehen wir zuerst einmal 800 Jahre zurück, in das Jahr etwa so 1218 und wir verlassen auch diesen schönen Ort hier in Wetter und ziehen nach Italien in den schönen Ort Assisi zu einem Mönch namens Franziskus. Martin Dreichel aus Wengern hat kürzlich, vor zwei Wochen glaube ich, in der Zeitung darüber einiges geschrieben und dadurch kam ich auf die Idee, dass ich doch hier zu diesem Gottesdienst für alle Sinne etwas von Franziskus erzählen könnte. Franziskus hat als Mönch gelebt und hat einen Orden gegründet, die Franziskaner, ein Bettelorden, wo alle Mönche, genau wie Franziskus selbst, auf privates Eigentum und Hab und Gut verzichten. Und erzählen möchte ich von Franziskus, weil er neben einer ganz klaren Ordnung, Ordensordnung, die auf Christus und das Evangelium bezogen ist, ganz viele kreative Zugänge zu Gott entdeckte und mit diesen kreativen Zugängen zu Gott auch versuchte, sein Umfeld zu erreichen. So schrieb Franziskus viele Lob- und Anbetungslieder und es ist davon berichtet, dass er wie ein Minnesänger damals von Ort zu Ort zog in seiner Gegend, wo er gelebt hat, rund um Assisi und hat da immer wieder diese Lieder gesungen und hat gelobt und gepriesen und hat dadurch Menschen auf Gott aufmerksam gemacht. Dazu verfasste Franziskus eine ganze Reihe von Meditations- und Gebetstexten, mit denen er Menschen helfen wollte, Gott zu begegnen, die sie lesen, rezitieren, erzählen, aufsagen konnten, um dadurch ihre Begegnung und ihre Beziehung zu Gott zu pflegen. Im Jahr 1223 gab es etwas ganz Besonderes. Es gab das erste Mal eine lebendige Krippe mit Menschen und Tieren, die Franziskus in dem Ort Greccio aufbaute. Übrigens haben wir davon noch heute in der Advents- und Weihnachtszeit unsere Krippen abgeleitet von dieser ersten Krippe, die Franziskus mit lebendigen Tieren und Menschen aufbaute. Er machte es eigentlich nicht, um die Weihnachtszeit schön besinnlich zu gestalten im Wohnzimmer mit Tannenbaum und sonstigen Sachen, sondern er machte es, um mit dieser lebendigen Krippe das Evangelium zu den Menschen zu bringen, das Evangelium zu verkündigen, auf eine besonders anschauliche Art, eben für alle Sinne. Einen besonderen Zugang fand Franziskus in der Schöpfung. Gottes Tier- und Pflanzenwelt war für ihn ein einziges Lob Gottes. Es gibt mehrere Legenden darüber, dass Franziskus sogar den Tieren das Evangelium verkündet habe, mit ihnen gesprochen habe. Etwas realistischer sind, glaube ich, die Legenden, die davon handeln, dass er sich für das Wohl von Tieren und das Wohl von Pflanzen eingesetzt hat. Für ihn war Schöpfung etwas Wertvolles, das es zu erhalten und zu bewahren gilt, weil es Gott ehrt und Gott anbetet. Beziehung mit Gott ist etwas für alle Sinne. Das können wir von diesem Franziskus von Assisi lernen. Unsere Sinne wollen wir aber auch heute ganz praktisch einsetzen. Also heute nicht nur eine Predigt von hier, von mir, weitergesagt, damit ihr was auf die Ohren bekommt, sondern heute mal nach der Predigt vielfältige Stationen, die wir hier im Raum verteilt haben, die ich am Ende der Predigt noch erklären werde, damit ihr mit allen Sinnen Gott entdecken könnt. Unsere Sinne sind ja wichtig, damit Gott zu uns in Beziehung treten kann. Ohne unsere Sinne könnten wir Gott nicht wahrnehmen. Ohne unsere Sinne könnten wir auch Gemeinschaft und Gemeinde nicht wahrnehmen. Ohne unsere Sinne immer wieder auszuprobieren und zu trainieren, wären wir erfahrungslos, wahrnehmungslos. Wir wären ganz allein auf uns selbst bestimmt und hätten nur uns selbst im Fokus. Aber durch unsere Sinne nehmen wir das um uns herum wahr, was Gott uns schenkt, was er an Ernte schenkt, was er an Menschen schenkt, was er uns Gutes tut, können wir erst mit unseren Sinnen erfassen. Beziehung mit Gott etwas für alle Sinne. Gottes Botschaft und Gottes Schöpfung mit den Augen sehen, mit den Ohren hören, mit der Nase riechen, mit dem Mund schmecken und mit der Haut fühlen und tasten. Um alle Sinne, um all diese Sinne geht es heute. Sehen. Die Schöpfung, die Erlebnisse von Noah, Abraham, Isaak und Jakob, den Auszug aus Ägypten, das heilige Zelt, das Begegnungszelt oder Stiftshütte, die Priestergewänder, Gefäße für den Gottesdienst, Opfertiere, später der Tempel. All das konnte man sehen im Alten Testament. Und all das war aus feinsten und hochwertigsten, erstklassigen Produkten oder bei Opfern, Tieren und Lebensmitteln hergestellt. Nach der Schöpfung sah Gott alles an, steht in 1. Mose 1, Vers 31. Er sah alles an und stellte fest, es ist sehr gut. Gott ist vollkommen. Seine Schöpfung ist vollkommen und darum soll auch Gottesdienst vollkommen sein. Gott selbst wurde auch in der Person von Jesus sichtbar, greifbar, erfahrbar. Jesus von Nazareth zeigt uns, wie Gott ist, dass wir Gott sehen können, obwohl er doch unsichtbar ist. Durch die vielen anschaulichen Geschichten und Bilder der Bibel werden biblische Erzählungen lebendig, heute noch lebendig, indem wir in der Bibel lesen und vielleicht sogar noch Orte, Gebäude, Gegenstände als Rekonstruktionen oder wenn jemand nach Israel fährt, im Original anschauen. Da können wir uns das viel besser vorstellen, können feststellen, mit den Augen wahrnehmen, wie es damals war und wie es damals Gott ehren sollte, können davon die eine oder andere Ableitung machen. Jesus nutzt unsere Augen und unsere damit verbundene Vorstellungskraft dazu, um verschiedene Wahrheiten in Bildern zu erklären, in Gleichnissen zu erzählen. Er selbst ist das Brot des Lebens, sagte er, das Licht der Welt, die Tür zu den Schafen, der gute Hirte, die Auferstehung, der Weg, der wahre Weinstock. Er wird verglichen mit dem Opferlamm, das zur Schlachtbank geführt wird, ebenso wie mit einem königlichen Löwen, der für das Volk der Juden steht. Der Schreiber des Hebräerbriefs fordert darum seine Leser auf, richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und Hohenpriester, zu dem wir uns alle bekennen. Auf Jesus sehen. Die Bibel lesen, uns die Bibel vorstellen, die Bilder, die darin beschrieben werden. Gott zu uns durch Bildern sprechen lassen, in Träumen, Visionen, Eindrücken, die wir bekommen. Indem wir sehen, lesen, uns Geschehenes in Gedanken vorstellen, kommuniziert Jesus mit uns, pflegt seine Beziehung zu uns und wir können unsere Beziehung zu ihm pflegen, indem wir unsere Augen nutzen, offen und deutlich Dinge wahrzunehmen, die Gott uns schenkt. Hören. Zur Zeit der Bibel wurden Informationen noch nicht gegoogelt, auch nicht durch Fernsehen vermittelt und nur selten nachgelesen, denn es gab Bücher nur damals in ganz kleinen Auflagen, weil sie alle einzeln abgeschrieben wurden. Informationen wurden damals von Generation zu Generation weitererzählt. Reden wurden gehalten, Geschichten wurden erzählt. Im 5. Buch Mose, Kapitel 6, steht das sogenannte Glaubensbekenntnis der Juden. Es lautet, höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist einzig, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Interessant für uns heute sind aber die Verse, die danach kommen, weil danach steht, diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. Gottes Wort hören. Es für sich selbst und andere rezitieren, es wiederholen, es weitererzählen, es aufschreiben, damit andere es wiederum es lesen und vorlesen können. es an markanten Stellen aufhängen, hinhängen, auslegen. Weil das Volk Israel immer wieder zuhörte und weitererzählte, um es schließlich aufzuschreiben, darum haben wir heute das Alte Testament. Es gäbe es sonst nicht. Darum können wir heute in der Bibel lesen, können uns gegenseitig daraus vorlesen. Ja, wir können uns im Hauskreis darüber austauschen. Wir können hier im Gottesdienst daraus vorlesen und ich kann darüber predigen. Das Wort Gottes hat seinen Ursprung im Hören. Nochmal, das Wort Gottes hat seinen Ursprung im Hören. Und es wird in uns wirksam, indem wir es hören, indem wir darüber nachdenken und es dann beachten. Jesus erzählte dazu ein Gleichnis vom Hirten und den Schafen. Er sagte, er ist der gute Hirte und seine Schafe hören seine Stimme. Letzte Woche haben wir in unserem Hauskreis über dieses Gleichnis gesprochen und dabei entdeckt, wie wichtig Hören und Zuhören insgesamt ist. Auch wie wichtig es ist, auf allen Frequenzen zu hören. Wenn man nämlich so verschiedene Laute in unserer Stimme haben, verschiedene Frequenzhöhen und Lautstärken. Wenn man eine bestimmte Frequenz nicht hört, dann sind ganze Worte abgeschnitten und man bekommt nur Teilsätze und Teilworte mit. Also es geht ums genaue Zuhören und darum, unser Gehör zu schulen. Nicht nur unser Gehör in Bezug auf die leisen Laute, die wir draußen auf der Straße vielleicht vor lauter Verkehr schon nicht mehr hören, das Vögelchen, was irgendwo zwitschert, sondern auch die leisen Töne, mit denen Gott zu uns sprechen will. Hören. Wir hören. Aber auch Gott hört. Gott hört. Wir können so lange beten, rufen und schreien, bis er uns hört, steht in einer ganzen Reihe von Stellen in der Bibel. Und Jesus erzählte dazu sogar mal ein Gleichnis von einer Witwe, die Unrecht bekommen hatte. Und sie hat so lange den Ortsrichter immer wieder angerufen und angegangen und angeschrien, bis er ihr Recht verschaffte. So ist Gott. Wir können unsere Anliegen, das, was wir ihm zu sagen haben, so lange vor ihn bringen, bis er hört. Bis er unsere Gebete erhört. Riechen. Mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, im Hauskreis haben wir drüber gesprochen, haben festgestellt, dass es unterschiedlich ist, aber bei mir ist es so, dass ich mich an schlechte und eklige Gerüche viel stärker und intensiver noch erinnern kann, als an gute Gerüche. Keine Ahnung, ob das bei Gott ähnlich ist vielleicht, aber durch das ganze Alte Testament wurde Gott mit wohltuenden Gerüchen versorgt, wahrscheinlich um ihn von den ekligen Gerüchen abzulenken. Im ganzen Alten Testament wird zu jeder Opferzeremonie, die da irgendwo beschrieben ist, erwähnt, dass das Opfer ein lieblicher Geruch für den Herrn ist. Fast zu jeder Opferzeremonie wird erwähnt, dass sich nicht nur Gott an dem Opfer gefreut hat, sondern dass er sich am Geruch des Opfers gefreut hat. Für mich wäre das jetzt kein schöner Geruch, wenn ein Schafbock verbrannt wird. Keine Ahnung, die riechen schon, wenn sie nicht verbrannt werden, nicht gut. Also das ist eine echte Qual für mich. Für Gott war es offensichtlich anders. Ich nehme an, es hing damit zusammen, mit welcher Einstellung geopfert wurde. Ein Wohlgeruch für Gott und für Menschen können Opfer sein. Ein Wohlgeruch für Gott und für Menschen waren damals auch wohlriechende Öle. Jeder Gegenstand, jeder Mensch, der für Gott eingesetzt wurde, zum Dienst geweiht wurde am Heiligtum, wurde mit einem besonderen, besonders wohlriechenden Öl gesalbt. Im Neuen Testament wird an einer Stelle der Tod von Jesus als wohlriechendes Opfer bezeichnet. Interessant. Und dadurch werden wir Christen selbst zum Wohlgeruch. Unsere Gebete steigen als Wohlgeruch zu Gott im Himmel auf, schreibt Johannes in der Offenbarung. Und unser Leben soll ein schöner Wohlgeruch für unsere Umgebung, für andere Menschen sein. Ein Wohlgeruch, der auf Gott aufmerksam macht, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Riechen, wahrnehmen, uns von Gott einen Geruchssinn schenken lassen für die schönen Dinge im Leben. Schmecken. König David forderte die jüdische Gemeinde im Psalm 34, haben wir eben schon gehört, dazu auf, zu schmecken und zu sehen, wie freundlich der Herr ist. Gerade beim Geschmack wird deutlich, dass ein einzelner Sinn gar nicht so extrem vielfältig ist, sondern dass er die anderen Sinne braucht, um verstärkt zu werden. Wir schmecken nämlich eigentlich nur süß, salzig, sauer, bitter und würzig. Vielleicht auch noch fettig. Alle weiteren Empfindungen, die wir beim Schmecken haben, kommen durch die Nase oder durch das Auge, was erst im Zusammenspiel uns den richtigen Geschmack gibt. So war das auch bei den alttestamentlichen Opfern. Man konnte sie nicht nur schmecken, nein, man konnte sie auch sehen und riechen. Besonders deutlich wurde das bei den Opfern, die man gemeinsam in einem herrlichen Mahl aß. Beim Erntedankfest zum Beispiel, das in Israel im Frühsommer nach der Ernte der ersten Feldfrüchte gefeiert wurde. Beim Passafest, wo eine ganze Familie, Großfamilie, wenn sie nicht genug waren, sogar mit Freunden und Bekannten zusammen ein Opferlamm schlachteten und es gemeinsam aßen mit kräftigen, bitteren Kräutern. Ähnlich ist es auch heute beim Abendmahl. Wein oder Traubensaft und Brot stehen schon bereit, auch heute. Sie duften, sie riechen und sie schmecken. Damals war es keine kurze Zeremonie im Abendmahl, was man mal eben mittendrin im Gottesdienst so kurz gefeiert hätte, sondern damals, zur Zeit der ersten Gemeinden, wurde das Abendmahl in der Form eines Gemeinschaftsmahls gefeiert. So ähnlich wie bei den großen Festen Israels, wo ein Teil der Opfertiere gemeinsam gegessen wurden. So war es beim Abendmahl ein herrliches Gemeinschaftsmahl, ein Liebesmahl, das man nutzte, um Gemeinschaft zu haben, um sich gemeinsam an den Freuden des Gaumens zu erfreuen, um gemeinsam zu riechen und zu schmecken, wie freundlich der Herr ist, zu sehen, wie freundlich der Herr ist. Paulus schrieb später dazu: Jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und davor fragt er die Gemeinde: Wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Blutes Christi? Und wenn wir das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Leibes Christi? So wie im Alten Testament die Israeliten an den Opfern teilnahmen und durch die Opfer auch am Segen Gottes teilnahmen, so haben wir im Neuen Testament durch das Abendmahl Anteil am Opfer von Jesus. Anteilnahme, wir haben Anteil am Segen, der von Jesus ausgeht. Wir können schmecken, wie freundlich der Herr ist. Ein Sinn bleibt noch: Fühlen. Gott selbst kann man nicht fühlen. Fühlen kann man aber seine Schöpfung. Zum Beispiel all die Dinge, die er in diesem Jahr geschenkt, geerntet, eingekauft hat. Alles das, was wir bekommen haben in diesem Jahr. Von unserem Gehalt, klar, Konto kann man nicht fühlen, Bargeld kann man schon fühlen. Bis hin zu den tollen Sachen, die wir gekauft haben. Ich weiß nicht, wer hat alles dieses Jahr schon ein neues Handy gekauft? Genau. Wer hat was anderes Tolles gekauft, was ihm so richtig viel Freude macht? Dankeschön. Genau, Waschmaschine, super. Wichtige Sachen. Also alles, was wir haben und brauchen, sind so gut wie alle Sachen, sind nicht ideell. Die meisten Sachen, die wir haben, sind handfeste Dinge. Die kann man anfassen, gebrauchen, einsetzen, fühlen. Auch unsere Arbeit ist fühlbar. Also wer hat dieses Jahr, von denen die arbeiten gehen oder die zur Schule gehen, wer hat diese Arbeit, die er da verrichtet, mal in irgendeiner Weise gefühlt diesem Jahr? Also ein gutes Gefühl, ein schlechtes Gefühl, Überforderungsgefühl, Frustgefühl. Ja, es kommt schon einiges, ne? Also wir fühlen Arbeit. Wir fühlen das, was wir mit unseren Händen tun, genauso wie das, was wir mit unserem Kopf tun. Wir fühlen. Manchmal ist es stressig, manchmal körperlich anstrengend. Wir haben unsere Arbeit gefühlt. Genauso wie wir das, was von der Arbeit als Lohn übrig geblieben ist, fühlbar, erfahrbar ist. Fühlen können wir auch während des Gottesdienstes. Manche Lieder sprechen uns weniger an, andere dagegen total stark. Bei manchen Liedern fühlen wir vielleicht sogar so ein kleines Kribbeln auf der Haut. Ein gutes Gefühl ist meistens auch die Gemeinschaft von Christen. Einmal gab es für eine Person ein ganz außergewöhnliches Gefühl, was sich nie wieder wiederholt hat. Diese eine Person hieß Thomas, war Schüler von Jesus und er durfte Jesus nach der Auferstehung anfassen, in die Wunde fassen, weil er an der Auferstehung zweifelte. Jesus macht sich erfahrbar. Jesus macht sich fühlbar. Im Ausnahmefall nach der Auferstehung durch Thomas in realem Gefühl, aber ich denke bei vielen von uns auch in emotionalen Gefühlen, in Dingen, die uns angesprochen haben, wo Jesus uns irgendwann schon einmal angesprochen hat. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Unsere Beziehung zu Gott ist etwas für alle Sinne. In der Kommunikation mit ihm wollen wir sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Das wollen wir auch nach dem nächsten Lied gemeinsam ausprobieren. Jesus lädt dich ein. Er lädt dich ein, ihn mit allen Sinnen zu entdecken. Er lädt dich ein, deine Schuld vergeben zu lassen. Er lädt dich ein, mit allen Sinnen ihn zu erfahren und ihm zu begegnen. Wir haben eine Reihe verschiedener Stationen aufgebaut, die verschiedene Sinne ansprechen. Und dafür werden wir uns nach dem nächsten Lied so 20, 25 Minuten einfach Zeit nehmen. Und ihr könnt euch einfach die Stationen angucken, aussuchen. Ihr müsst nicht zu allen Stationen gehen. Und könnt da einfach mal erleben, was in der jeweiligen Station passiert, was ihr da machen könnt und wie Gott zu euch sprechen wird. Ich stelle die Stationen kurz vor, damit ihr wisst, was euch wo erwartet. Sehen. Also von euch aus links da am Fenster, da gibt es eine Sehstation sozusagen. Also man kann Bibeln sehen und darin was nachlesen. Man kann einen nachgebauten Tempel sehen, eine nachgebaute Stiftshütte. Ein schönes Bild, was ich heute Morgen geschenkt bekommen habe. Man kann sehen, man kann Dinge wahrnehmen mit dem Auge. Ebenso wahrnehmen kann man Dinge mit dem Auge vor dem anderen Fenster bei euch auf der rechten Seite, vor dem Notausgang. Da sind aber im Moment noch weiße Blätter. Das heißt, wenn ihr da was sehen wollt, müsst ihr es zuerst malen oder aufschreiben. Also man kann da sich selbst inspirieren lassen und kann selbst etwas zu Papier bringen, etwas malen, aufschreiben, dichten, was auch immer ihr wollt. Dann hören. Hinten in der Mitte auf einem Stehtisch haben wir Musikinstrumente und ein Handy mit Lobpreismusik. Lobpreismusik werden wir auch leise im Hintergrund hören und Lobpreis singen wollen wir auch nach dieser Stationenzeit noch einmal gemeinsam. Riechen. Hier vorne an der Leinwand, für uns in unseren Gottesdiensten sicherlich sehr ungewohnt, gibt es eine Geruchsstation mit Weihrauch und Duftkerze und Duftöl. Also vielleicht einmal eine neuere Erfahrung oder für die, die normalerweise in der katholischen Kirche oder in der orthodoxen Kirche zu Hause sind, eine Auffrischung der Gerüche, mit denen sie vertraut sind. Schmecken. Wir haben auf zwei Stehtischen, einmal hier vorne und einmal da hinten in der Ecke, das Abendmahl aufgebaut. Außerdem hier auf unserem Erntedanktisch ist auch noch Abendmahl. Also wenn ihr möchtet, geht einfach dahin. Reicht es euch gegenseitig Brot und die Kelche oder nehmt es euch einfach selbst? Schmecken. Daneben liegen auch Texte aus, Texte über das Abendmahl abgedruckt sind. Fühlen. Fühlen. Da, von euch aus gehen rechts an der Wand, ist eine Fühlstation. Also da sind so verschiedene Kartons mit Löchern drin, die abgedeckt sind. Und da drin kann man Dinge entdecken. Ich tue es mal jetzt nicht näher beschreiben, sondern man kann Dinge entdecken und erfühlen, ertasten. Wenn ihr erraten habt, was ihr da gerade fühlt, dann haltet einen Moment inne und dankt Gott dafür. Vorausgesetzt, es ist etwas, wofür ihr gerne danken wollt. Also wir gucken mal, oder wir fühlen mal. Also fühlt einfach mal rein, was ihr da so erfüllen könnt. Außerdem haben wir noch eine Gebetsstation hinten vor unserer Gebetspinnwand. An der Stelle will ich da gerade mal kurz drauf hinweisen. Da haben wir so eine Pinnwand, wo man Gebetsanliegen von sich persönlich anhängen kann. Ist auch ein Stift da und kleine Zettel. Kann man also auch noch was dazu hängen und dann diese Zettel durchlesen und dafür beten. Man kann auch für andere Sachen beten, die einem gerade einfallen. Dann hier vorne neben dem Klavier werden die Wilma Krüger und ich stehen und wir wollen gemeinsam für euch beten und euch segnen, wenn ihr das gerne in Anspruch nehmen wollt. Genau, das waren, glaube ich, alle. Ach nee, halt, eine Station habe ich noch vergessen. Hinter dem Arthur Wiebe da hinten steht auf einem kleinen Bistrotisch eine Rose. Und vor der Rose ist ein Tongefäß und darin eine Kerze. Und daneben liegen Zettel und Stifte. Wenn euch etwas einfällt, was euch von Gott trennt, wo ihr merkt, das steht zwischen mir und Gott, da ist etwas, wo ich Schuld empfinde. Da ist etwas, was ich gern vor Gott bringen und mir wegnehmen lassen will. Dann schreibt es einfach auf den Zettel, auf einen Zettel, betet kurz dafür und dann könnt ihr diesen Zettel in diesem Tongefäß in Rauch aufgehen lassen. Ein Opfer der Flammen werden lassen, sozusagen. So, Beziehung mit Gott für alle Sinne. Kommt an den Tisch seiner Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein. Ihr, die ihr hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein. Folget der Einladung Jesus, ergreift die durchbohrte Hand, esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blute des Lamms. Amen.